Liebe Geschwister, was kommt 2020? Wie gehe ich um mit dem, was mich treffen wird? Wie gehe ich um mit Dingen, die ich nicht beeinflussen kann? Wer oder was wird mir dabei helfen? Der Predigttext dieses Sonntags trifft auf solche Fragen. Damals, als er gesprochen wurde, und heute, wenn wir ihn hören. Ich lese den Predigttext aus Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war's schon, fünf Worte, die es in sich haben, die Jahreslosung. Ein Begleiter für das Jahr, das vor uns liegt. Worauf antwortet dieser Satz bei mir? Worauf antwortet er bei uns, bei dir? Wie kann er uns helfen in dem, was kommt? Ein Begleiter für das Jahr, das begonnen hat. Und dabei denke ich unwillkürlich an eine Person. Ich stelle mir vor, die Jahreslosung ist eine Person, die mitgeht. Eine Person, die man fragen kann. Und dass sie heute zu uns gekommen ist, um auf unsere Fragen zu antworten. Deshalb hat die Predigt heute die Form eines Interviews. Erleben wir also ein kleines Interview mit Markus 9, Vers 24. Ich muss dann immer ein bisschen rüber und rübergehen, dass wir wissen, wer gerade spricht. Schön, dass Sie heute gekommen sind und wir Sie etwas näher kennenlernen können. Ich starte mal direkt. Wenn ich diesen kurzen Satz so höre, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das klingt schon ziemlich widersprüchlich. Ja, das ist es auch, widersprüchlich. Einerseits, es ist ja nicht selten, dass in der Seele eines Menschen Dinge gleichzeitig vorhanden sind, die eigentlich nicht zusammenpassen, die sich widersprechen. Aus so einem inneren Zustand bin ich entstanden. Und das merkt man mir halt immer noch an. Glaube ist ein großes Wort. Ja, das stimmt. Zu Glaube wurde im Laufe der Zeit sehr viel gesagt, wurde sehr viel gedacht. Ich muss aber gestehen, damit kenne ich mich gar nicht so aus. Ich kenne das mit dem Glauben nur aus meiner Geschichte. Aus der Geschichte, in der ich entstanden bin. Und das hatte viel mit Vertrauen zu tun. So kann man das ja auch übersetzen. Ich vertraue, hilf meinem Nichtvertrauen. Worum ging es denn in dieser Geschichte? Können Sie dazu aus Ihrer Sicht etwas sagen? Ja, letztlich ging es um die Frage, kann der was? Kann der was? Ein Mensch, der Hilfe braucht, der schon alles durchprobiert hat, der wird auf jemanden aufmerksam, der nimmt Kontakt auf und dann geht es um die Frage, kann der das? Kann der mir helfen? Lasse ich mich darauf ein, wieder zu hoffen, wieder zu riskieren? Das war also in meiner Geschichte keine theoretische Frage. Der mich gesagt hat, das war ein Vater mit seinem Jungen, der krank war, der ziemlich ramponiert aussah. Immer diese Anfälle, Sie haben das ja vorhin gehört, das war natürlich meine Geschichte. Und das war wirklich gefährlich mit diesen Anfällen. Das passierte immer wieder. Das kam wie aus heiterem Himmel. Der Vater konnte machen, was er wollte. Er konnte nichts dagegen tun. Er konnte immer nur versuchen, das Schlimmste zu verhüten. Nichts hat geholfen. Das war ganz furchtbar für ihn. Und dann die Gerüchte, dass da einer da ist, der hilft bei sowas, bei Dingen, bei denen eigentlich keiner helfen kann. Und jetzt war dieser eine für ihn nicht erreichbar, irgendwo auf einem Berg. Aber seine Leute, bei denen hat er es probiert. Das kommt mir jetzt bekannt vor. Wenn Leute von Gott Hilfe erhoffen, dann passiert es, dass sie kommen zu uns oder zu jemandem von uns und dass sie hoffen, dass wir das vermitteln können. Aber nach dem, was man so hört aus ihrer Geschichte, hatte dieser unglückliche Vater bei den Leuten von Jesus ja erstmal ganz schön Pech gehabt. Die kommen in dieser Geschichte ja gar nicht gut weg. Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Das stimmt aber nicht ganz. Zum Ersten, der kam ja auch mit einer Bitte zu ihm, die ziemlich unmöglich war. Da hätten andere längst gesagt, was denkst du dir, das geht nicht. Wenn wir uns darauf einlassen und das geht schief, was ist dann? Lieber nicht. Und die haben sich darauf eingelassen. Die hatten das schon einige Male erlebt, wie etwas Unmögliches doch passiert ist. Und sie hatten es auch schon probiert. Sie hatten es einfach so gemacht, wie sie es bei ihm beobachtet hatten, bei ihrem Meister. Und damit hatten sie schon gute Erfahrungen gemacht. Nur in diesem Fall, in meinem Fall, hat das nicht funktioniert. Aber immerhin, sie haben es riskiert. Und was man ihnen noch zugute halten muss, als es schiefgegangen ist, sind sie nicht gleich weg. Die haben das ausgehalten, die Blicke, die Häme, die Sprüche, die dann kamen. Sie haben sich dem gestellt und sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Vater dann ihn selber getroffen hat. Nun, ich vermute, das war durch den Fehlschlag vorher, aber nicht unbedingt gerade einfacher. So ist es. Das war ja auch nicht sein erster Versuch, Hilfe zu bekommen mit den Jüngern. Der hatte vorher schon einiges durch. Und diese Anfälle von seinem Jungen, die gingen ja auch immer wieder vorbei. Die kamen, die waren schlimm und dann gingen sie wieder vorbei. Und da hatte er schon einige Male gedacht, jetzt ist es geschafft, jetzt ist es ausgestanden, jetzt ist er gesund. Und dann ist es doch wieder passiert. Da hat sein Vertrauen im Laufe der Zeit ganz schön gelitten. Und diese Jünger, die hat er ja nicht als Privatpersonen angesprochen, sondern als eben die Leute von Jesus. Und er hatte gehofft, die könnten etwas vermitteln von dem, was sein Meister kann, was ihr Meister kann. Und dann färbt das natürlich alles, was sie dann machen, ab auf ihn. Das, was gut läuft und auch das, was schief geht. Und da war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass er es nach diesem Fehlschlag dann nochmal versucht hat, bei ihm selber. Dass er nicht gesagt hat, das bringt alles nichts, sondern dass er gesagt hat, ich probiere es jetzt nochmal. Mit dieser verzweifelten Frage, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du etwas kannst, so ein Satz. Ist das Glaube? Ja, ist das Glaube? Nun, mindestens ist es ein Schritt zum Glauben. Er gibt nicht auf. Er hat eine Erwartung. Er sagt sich, es könnte doch sein. Und wenn ein Mensch nur dies sagt, es könnte doch sein, wenn er nur diese Erwartung offen hält, wenn er mit dieser offenen Erwartung kommt, dann wird er nicht enttäuscht werden. Aber dann, an dieser Stelle, hat es sich etwas gedreht. Jetzt ist plötzlich er gefragt. Erst hatte er Jesus gefragt, kannst du was? Und jetzt fragt er ihn nach seinem Vertrauen. Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. An der Stelle hätte es nochmal schief gehen können. Genau. Jetzt hätte er natürlich sagen können, und das wäre nicht so fernliegend gewesen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. So glauben, das kann ich nicht. Das wird nichts. Nach allem, was ich erlebt habe, ich gehe. Und wenn er das gesagt hätte, dann hätte es mich nie gegeben. Er will es aber, er will es unbedingt. Ja, er will es und ist in einem Dilemma. Es hängt jetzt an ihm. Er will es unbedingt, dieses Glauben, dass es weitergehen kann. Aber er kann es nicht. Aber er vertraut dann doch, ist sich aber nicht sicher. Und dieses Gemisch, das entlädt sich in einem Schrei. Und dann komme ich. Dann sagt er diesen Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich traue dir es jetzt zu. Ich frage nicht mehr, kannst du was? Ich weiß, du kannst. Aber wird das bleiben, dieses Vertrauen bei mir? Werde ich das morgen auch noch so? Seiner selbst ist er nicht sicher. Und das sagt er auch. Das sagt er ihm auch. Und jetzt bittet er für sich, nicht mehr für seinen Sohn, jetzt bittet er für sich. Hilf meinem Unglauben. Wenn du meinen Jungen heilen kannst, dann kannst du auch das. Dann kannst du auch meinen Unglauben heilen. Und so etwas zu sagen, das ist Unglauben. Ist das Unglauben? Er spricht davon, ja, dass er sich seiner selbst nicht sicher ist. Da ist von Unglauben die Rede, das stimmt. Aber diese Bitte, dieses Gebet, hilf meinem Unglauben, ist das ein Zeichen von Unglauben? Nie und nimmer. Damit vertraut er sich doch ihm an, mit allem, selbst mit seinem Glauben können und mit seinem Nicht-Glauben können. Und er sagt, vielleicht kann ich es, ich bin mir nicht sicher, aber du kannst es. Nun, wir haben es in der Geschichte gehört, auf alle Fälle hat es hier erst einmal gereicht. Und er hat erlebt, wie das Unmögliche möglich wird. Sein Junge ist gesund geworden. Trotzdem habe ich jetzt den Eindruck gewonnen, dass sie dieses Zwischending zwischen Glauben und Nichtglauben und Halbglauben, dass sie das etwas idealisieren, so als ob das jetzt so sein müsste. Ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ist dieses Dazwischen zwischen Glauben und Unglauben, ist das nicht so eine Art Schrumpfform von Glauben? Ist das nicht so eine Art Schrumpfglauben? Ach ja, wissen Sie, ich bin da ganz entspannt, was das betrifft. Da habe ich noch ganz andere Sachen gehört im Laufe der Zeit. Man könnte das ja so sehen, wie Sie das sagen. Das wäre auch schon nicht schlecht. Wobei Schrumpfform, Schrumpfglauben, das trifft es eigentlich gar nicht. Das wäre ja ein Glauben, der schon mal richtig voll ausgebildet da war und dann wieder kleiner wird, der dann sich zurückentwickelt hat. Das war in meiner Geschichte anders. Das wäre eher dann so ein Glaube im Entstehen, also eher eine Vorform, so ein Durchgangsstadium. So verstehe ich jetzt Ihre Frage. Ist das, was in diesem Satz zum Ausdruck kommt, ist das nicht ein Durchgangsstadium, das vorübergehend schon in Ordnung ist, vielleicht sogar notwendig ist, aber das man doch so schnell wie möglich hinter sich lassen sollte? Sodass diese unsichere Phase in einem Reifungsprozess einem festen, sicheren Glauben Platz machen sollte. Das kann man so sehen. Aber dann wäre der Glaube eine menschliche Fähigkeit, er wäre eine seelische Kraft. Dann müsste er sich letztlich selbst vertrauen, nämlich seiner Fähigkeit zu glauben, seiner Fähigkeit zu vertrauen. Dann hätte er allerdings allen Grund, unsicher zu sein. Der Vater in meiner Geschichte, der hat sich da nicht über den Weg getraut, was seine Fähigkeit zu vertrauen betrifft. Und er hat gesagt, auf dich kommt es an. Auch in meinem Glauben können kommt es auf dich an. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie dieses Dazwischen, dieses Glauben und Unglauben zugleich, nicht als ein Defizit an, nicht als etwas, was überwunden werden muss im Laufe der Zeit. Da haben Sie mich richtig verstanden. Das drückt aus, dass einer verstanden hat, worum es geht zwischen einem Menschen und Gott. Dass er sich nicht selber halten kann, dass sich ein Mensch nicht selber halten kann in dieser Beziehung zu Gott. Und dass er das auch nicht können muss, weil Gott das tut, weil Gott ihn hält. Aber wie soll das praktisch aussehen? Wie kann man so leben? Das ist eine berechtigte Frage. Man kann mich da auch missverstehen. So als ob dieses Dazwischen, ich glaube, hilft meinen Unglauben, als ob das so ein Ort wäre, an dem man sich wohnlich einrichtet, so in diesem Dazwischen, um dort zu bleiben. So war es schon bei diesem Vater nicht. Bei dem war es eher so ein ziemlich schnelles Hin und Her. Der sagte, ich glaube. Und dann meldete sich die andere Seite. Was sagst du da? Wie kannst du da so sicher sein? Und dann noch eine Stimme, die sagte, ich will aber. Und noch eine andere, ich kann aber nicht. Und noch eine andere, dann hol dir halt Hilfe. So ungefähr. Das ist so ein Wechsel zwischen den Polen. Bei ihm ging das ziemlich schnell. Und im normalen Leben passiert das vielleicht langsamer. Aber das gehört dazu. Ich muss sagen, das klingt anstrengend. Ja, so ist das Leben. So sind die Menschen. Und stellen Sie sich vor, es gäbe nur einen dieser Pole. Was würde dann passieren? Was würde schief gehen? Moment, das geht mir jetzt zu schnell. Das müssen Sie erklären. Gerne. Gäbe es nur das eine, ich glaube, da wird jemand sicher. Dann kommt er vielleicht auf die Idee, dass Gott etwas tut, weil er oder sie so fest und sicher glaubt. Und dieses Ich, das wird dann immer wichtiger. Ich glaube. Und andererseits macht es auch unsicher. Was ist, wenn ich das mal nicht kann? Was ist, wenn es mir mal innerlich schlecht geht oder wenn mir etwas passiert und ich das dann nicht kann? Auf diese Art hängt dann letztlich alles an mir. Und das ist ja nun überhaupt nicht das, was Glaube meint. Abgesehen davon, dass jemand so Sicheres die anderen, die nicht so sicher sind, kaum noch verstehen kann. Und wenn es nur den anderen Pol gibt, wenn es nur den anderen Pol gäbe, den Unglauben, dann ginge ja gar nichts. Ohne jedes Quäntchen Glaube hätte der Vater überhaupt nicht versucht, in Kontakt zu kommen mit den Jüngern, in Kontakt zu kommen mit Jesus. Und als Jesus diesen steilen Satz zu ihm gesagt hat, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, das kann ich nicht. Oder das will ich nicht, das geht über meine Möglichkeiten. Und dann wäre Schluss gewesen. Aber beides zusammen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gerade so konnte er die Sache aus der Hand geben, das Ganze. Gerade so konnte er sich ihm anvertrauen. Das leuchtet mir ein, wenn einer gar keinen Glauben hat oder nicht will, dass das dann mit ihm und mit Gott nichts werden kann. Aber das Umgekehrte soll das heißen, wenn einer einen festen Glauben hat, ist das jetzt auch nicht gut? Ja, das ist eine dieser Fragen, bei denen es mit Ja oder Nein nicht geht. Zuerst mal, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen fällt es leicht, anderen zu vertrauen. Die denken nicht, was aber wenn und meint die das auch ehrlich und so weiter. Die können vertrauen. Und das können sie dann auch in ihrer Sache mit Gott. Wer mit so einem Vertrauen gesegnet ist, das ist wunderbar. Da muss man jetzt nicht dran kratzen. Aber wie kann ich das dann unterscheiden von dieser problematischen, einseitigen Form, von dieser falschen Sicherheit, von der Sie vorher gesprochen hatten? Nun, dieses natürliche Vertrauen, das ist einfach da. Ohne Druck. Ohne Druck von außen, ohne Druck von innen, ohne die Angst, das könnte mir abhanden kommen. Und dann geht es schief und dann muss ich was tun, um das zu verhindern. Das ist ganz einfach selbstverständlich da. Deshalb ist es für diese beneidenswerten Menschen manchmal nicht ganz leicht nachzufühlen, dass es anderen damit anders geht. Aber es ist eine ganz andere Sache als diese selbstgemachte Sicherheit. Sie haben uns jetzt einiges erzählt aus Ihrer Geschichte, von Glauben und Nichtglauben und Halbglauben und was daraus werden kann. Was können denn wir jetzt mit Ihnen anfangen, wenn Sie uns im nächsten Jahr begleiten? Auf welche Weise können Sie uns helfen? Nun ja, das müssen Sie natürlich zuerst mal die fragen, die mich für diese Aufgabe ausgewählt haben. Wobei ich hätte da schon einige Ideen. Es gibt mich ja nicht erst seit diesem Jahr. Ich habe da inzwischen schon so meine Erfahrungen gesammelt. Meine Geschichte und diese Art zu glauben, die sich auch für das Glauben selber auf Jesus verlässt, das ist für viele eine Entlastung, habe ich festgestellt. Die erkennen sich darin wieder. Für Menschen, die befürchten, sie würden nicht richtig glauben, sie könnten nicht richtig glauben, die von anderen Druck bekommen, die sich selber Druck machen. Und das ist ja nun ziemlich genau das Gegenteil von dem, worum es hier geht. Das Gegenteil von einem gelassenen, zuversichtlichen Vertrauen. Und wenn so jemand meine Geschichte hört, wenn so jemand mich hört, wie Jesus diesen Glauben annimmt und etwas Großes daraus macht, das kann eine enorme Entlastung sein. Das ist eine Form, wie ich helfen kann. Zum Zweiten kann ich und meine Geschichte Menschen ermutigen, einen Schritt zu gehen, der Vertrauen verlangt. Auch wenn sie sich nicht sicher sind, werde ich das auch künftig schaffen. Auch wenn sie nicht für ihre Zukunft garantieren können. Weil sie an mir gelernt haben, dass sie das auch gar nicht müssen. Dass sie sich einfach nur jetzt für diesen Schritt entscheiden müssen. Dass sie einfach nur jetzt glauben müssen. Dass sie nur für heute vertrauen müssen. Wie der Vater in meiner Geschichte. Und das auch für den Glauben gilt, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Sorget euch also nicht um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die mir besonders häufig passieren. Aber das ist ja auch etwas sehr Persönliches, wie ich einem einzelnen bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation helfen kann. Das kann also auch noch ganz anders aussehen. Okay, also besonders Entlastung, besonders Ermutigung. Genau, dafür bin ich gemacht, dafür bin ich ausgebildet. Da habe ich jahrhundertelange Erfahrung darin. Nun, dann freuen wir uns auf einige Monate mit Ihnen als Begleiter, Begleiterin. Wir sind gespannt, bei welchen Gelegenheiten wir diese Entlastung spüren werden, bei welchen Gelegenheiten wir diese Ermutigung bekommen werden. Ja, ich werde in der nächsten Zeit öfter bei euch sein, also sagt auch gerne du zu mir. Liebe Jahreslosung, wir danken Ihnen, wir danken dir für dieses Gespräch. Amen.